14.03.2023. Der Tag, an dem ich mit dem ENIAC vom Hof gefahren bin. Das ist mittlerweile etwas über ein Jahr her. Ein Jahr, in dem ich das Auto, die Ladesäulen und auch das Ökosystem E-Auto ausgiebig getestet habe. Nicht nur für euch, da war ich Egoist genug, dass es mir in erster Linie um mich gegangen ist. Aber ich möchte euch daran teilhaben lassen. Immerhin, ungeschminkt. Ladesäulen lieber schnell und langsam. Waschstraßen und Autowaschanlagen. Akku für Strecke, Klima oder Heizung. Ladekartenanbieter und Preismodelle. Gefahrene Kilometer und auch nicht gefahrene Kilometer. Und der Reifenverschleiß auf knapp 11.000 Kilometern. Und ganz klar, mein Fazit zum ersten Jahr und eine Aussage zum Winterbetrieb eines Straßenparkers. Bleibt dran, das wird richtig, richtig spannend.
Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um.
Und hier ist Episode 300, der ultimative Einjahresbewertungspost im E-Auto mit Ladesäulen, Reifenverschleiß und vielem, vielem mehr. Es ist ein Langstreckenfahrzeug, wenn der Akku warm ist. Letztes Jahr im März war es im Vergleich zu 2024 schon Frühjahr, in Teilen wahrscheinlich sogar schon Sommer. Sonne pur, wir gingen für einige Tage bereits auf, das waren tatsächlich über 20 Grad, soweit ich mich entsinne, zu. Von Winter nächtlich angefrorenen Scheiben und Minusgraden war keine Spur mehr. Und, ich sag's ganz offen und ehrlich, genau so mag der Akku das. Nicht zu kalt, aber natürlich auch nicht zu heiß. Wobei meine Erfahrung ist, dass er mit kalt mehr zu kämpfen hat als mit heiß, aber dazu komme ich später. Ich dürfte, grob über den Daumen gepeilt, mit den Sommerreifen 7000 Kilometern gefahren sein. Verschleiß knapp 2,5 mm. Laut meiner Werkstatt ganz normaler Verschleiß für einen 2-Tonner. Per ODB2 habe ich den Verschleiß des Akkus ausgelesen bzw. die benötigten Werte ausgelesen und somit den Zustand des Akkus berechnet. Ein bisschen was über 100%, ja, ich weiß, rechnerisch scheiße, ist aber so, weil als ich ihn abgeholt und nachgerechnet habe, waren wir bei 101, irgendwas, also fast bei 1,2%. Geht normalerweise auch nicht, aber wie gesagt, die Akkus haben ja immer ein bisschen Luft. Meistens hoffentlich nach oben und nicht nur nach unten. Mein Mix wiederum, den ich aus Wechselstromladen am Straßenrand und DC-Schnellladen um die Ecke mit 75 oder sogar 150 kW beim Baumarkt in den Akku gedrückt habe, hat also in dem ersten Jahr einen Grundstock gebaut für ein langes Akkuleben. Und mein ganzes Hin und Her und das ständige Wechseln und immer gucken, was macht mehr Sinn gerade eben, hat dem Akku tatsächlich jetzt schon mal den Grundstock für ein langes Akkuleben eingerichtet, untermauert, nennt es wie ihr wollt. Weder der Hitzesommer noch der goldene Herbst und seine Temperaturen waren eine Überraschung, weder für mich noch wahrscheinlich auch für das Auto. Meine Erfahrungswerte zu den Themen Laden und Reichweite waren identisch zu denen im Frühjahr und zum Sommerbeginn. 620 Kilometer Reichweite, die voll ausgefahren werden konnten. Und dank der Wärmepumpe, gut, wenn ich die jetzt für Klima und oder Heizung anschmeiße, verliere ich 10 Kilometer, wenn ich sie einschalte, also 10 Kilometer Reichweite, wenn ich sie denn einschalte oder zuschalte oder wie ihr das nennen wollt. Aber die Reichweite konnte ich trotzdem problemlos, minus diesen 10 Kilometern, komplett ausfahren. Tja, und dann, liebe Leute, kam der Winter. Natürlich kenne ich die Pi mal Daumen-Regel, dass das E-Auto im Winter gut 40% Akku weniger hat als während den warmen Perioden des Jahres. Bei mir sind 620 zu 320 Kilometer, also spielt mein Akku sogar knapp über 50% aus, wenn es denn kalt wird. Allerdings macht mein Straßenrandparken die Rechnung neu auf. Durch die dauerhafte Kälte, die die Zellen durchstehen müssen, verschwinden von meinen 320 Kilometern Reichweite auf der Autobahn schon mal binnen einer Anhöhe 15 Kilometer durch die, nennen wir es, Last, im doppelten Wortsinn. Und auch hier habe ich verschiedene Tricks getestet. Man muss dabei aber auch immer den Fahrtwind bedenken, dass der auf meiner 600 Kilometer Strecke permanent die Akkuzellen zusätzlich wieder abkühlt. So, Test 1. Akku-Restwert zwischen 50% und 60%. Ich mache eine AC, also eine Wechselstromladung, am Straßenrand mit 11 kW. Dauert am längsten, kurz gesagt, bringt am wenigsten. Hilft dem Akku auch nur im Minimalbereich warm zu werden. Ein Speichern der Ladeenergie, also der Wärme, ist weitestgehend weg, sobald man den ersten Kilometer hinter sich gebracht hat. Also Test 2 für euch. Akkurestwert ebenfalls zwischen 50% und 60%. Diesmal haue ich eine DC-Schnellladung bis zu 80% oder gleich 100% raus. Ich habe beides getestet, Ergebnis bleibt fast gleich. Bei den 100% in dieser Konstellation hilft euch nur Sitzfleisch. Aufgrund des kalten Akkus ist die Ladung bis zu 100% ein echtes Geduldsspiel. Und, um es auch für die 80% gleich zu sagen, 30%, 40% oder gar 50% sind zu wenig, um den Akku wirklich auf Wohlfühltemperatur zu bringen und dort auch zu halten. Stichwort wieder mal Fahrtwind auf der Autobahn. So, dann habe ich den letzten und wirklich ultimativen Test für euch gemacht, nämlich Test 3, Schnellladung. Im Bereich zwischen 30% und 35%, bei mir glaube ich waren es 32% aus dem Kopf, Ladung bis zu 100%. Ich sage es ungern, nehmt euch eine Stunde Zeit dafür, sonst wird das nichts werden. Und egal wie warm oder kalt das Wetter ist, schmeißt per App, bevor ihr das Haus verlasst, schmeißt schon mal die App an, heizt schon mal kräftig so auf 22 bis 23 Grad den Wagen an und lasst das mal 20 Minuten laufen. Ihr fahrt ja sowieso gleich zum Laden und ihr werdet überrascht sein, wie wenig dieses Vorheizen Strom kostet, also Akkustrom kostet. Bei mir war es noch nicht mal 1%, das verschwunden ist in den 20 Minuten. Hat den positiven Effekt, ihr steigt in ein wunderschönes und natürlich auch abgetautes Auto ein und ihr habt den Akku schon mal so richtig wach gemacht. Sprich, ohne viel Energie zu opfern, habt ihr den Akku schon mal vorgewärmt. Sobald ihr die 100% an der Schnellladesäule dann erreicht habt, sofort auf die Strecke. Nicht mehr stehen bleiben, nicht noch irgendwie, weiß ich was, das Auto erst eine halbe Stunde einräumen oder so. Nix da. Rein in die Kiste und sofort ab auf die Autobahn. Stichwort Fahrtwind. Ja, ohne die Heizung, die die VW-Gruppe nicht kennt, bleibt der Akku euch nämlich sonst nicht lange. Rechnet schon mal bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h auf 3 Stunden um. Ja, ich sag's euch, da friert einem schon beim Lesen, wie kalt der Akku schlimmstenfalls werden kann. Wichtig, möchte ich euch nicht verschweigen, der Akku arbeitet bei diesen Minusgraden und dem Fahrtwind obendrauf wirklich, wirklich am Limit. Schaut einfach, dass ihr die Geschwindigkeit nicht dauerhaft auf Maximalanschlag hängen lasst, sonst limitiert ihr euch noch mehr bei der Reichweite und zwar für einfach gar nichts. Mein Fazit, im Winter, für mich als Pilot, sind die Berge immer höher. Wegen des Luftdrucks. Und im E-Auto die Reichweiten geringer, wegen der Akkutemperatur und den damit veränderten chemischen Prozessen in den Batteriezellen. Ein Hoch auf jeden, der eine gut isolierte Garage sein eigen nennt und dort das E-Auto parken und über Nacht ganz entspannt laden kann. Ab in den Süden! Ich sing's euch jetzt bewusst nicht vor, ich möchte euch nicht an dieser Stelle schon als Hörer auf Nimmerwiedersehen verlieren. Wie zuvor schon erwähnt, der Akku kann, vor allem auf Langstrecke, auch unter dem Fahrtwind in direkter Abhängigkeit zur gefahrenen Geschwindigkeit leiden. Im Sommer ist es eher umgekehrt. Hier kühlt der Fahrtwind den Akku zusätzlich. Trotz des Hitzesommers 2023 konnte ich bei Kurz- oder Langstreckenfahrten keine Anomalien erleben. 620 Kilometer auf dem Tacho, ein paar Kilometer für die Klimaanlage weg und der Wagen holt aus dem Akku raus, was die Anzeige im Cockpit vorausberechnet. Ihr dürft allerdings nicht vergessen, ich bin wirklich seit Jahren schon vor dem E-Auto, also ich habe das E-Auto jetzt ein Jahr, dann bin ich seit 4 Jahren auf der Autobahn kategorischer 120 km/h Fahrer. Und ihr werdet erstaunt sein, wie wenig Zeitunterschied diese 10 km/h auf längere Strecken tatsächlich ausmachen. Auch das Straßenrandparken macht sich über die Sonneneinstrahlung quasi kurz vor Kernschmelze erwärmten Innenraummodule, vor allem unter der Windschutzscheibe bemerkbar. Sonst, anders gesagt, ganz klar, wer in die Kiste steigt, die Klima auf 16 Grad dreht und dann noch Vollgas über die Autobahn jagt und auf den Tachonadelanschlag seinem Ziel entgegenheizt, der braucht sich nicht wundern, wenn der Akku analog zu meinen Erfahrungen im Winter plötzlich bei kleinster Anstrengung viel Ladepower verbrennt. Aber hier macht es die Vorbereitung. Ruhig mal 20 Minuten die Klima ferngesteuert, das Auto und den Akku auf Trab bringen und dann nicht durchgehend alle Anzeigen in den roten Bereich schieben, sondern das Gaspedal in das Firmenlogo des Akkuherstellers zu drücken. Auch Schnellladen kann im richtigen Hochsommer gerne mal ein wenig länger dauern, weil der Akku bzw. das Batteriemanagement wegen der Hitzeentwicklung den Zufluss reduziert. Sage ich euch ganz ehrlich, das sind 3-4 Minuten meiner Erfahrung raus. Jetzt bin ich mit meinem 400-Volt-System, das VW halt aus dem Bestandkarton rausgegriffen hat, nicht unbedingt wirklich repräsentativ. Jetzt bräuchten wir jemanden, der ein 800 oder vielleicht sogar schon ein 900-Volt-System hat. Da würde das Ganze dann trotzdem nur noch die Hälfte von meiner Stunde dauern. Ja, und wie gesagt, also das Einzige, was natürlich auch das E-Auto nicht wegbekommt, ist, wenn du 3 Tage bei gleißendem Sonnenschein, ich habe es gerade schon angedeutet, in einem verworrenen Nebensatz, wenn das Auto halt 3 Tage in der Sonne steht und dein Armaturenbrett quasi kurz davor ist wegzuschmelzen, das gibt Hitze zusätzlich im Auto ab, was natürlich die Klimaanlage erstmal noch wegfressen muss. Also mein Gott, 0,5% weniger, jammern auf hohem Niveau. So, mein Fazit. Im Sommer, bis auf die Wärme auf den Armaturelementen, die sich gerne mal, wie gesagt, gefühlt auf 80 Grad aufheizen und von keiner Klima der Welt jemals wieder runtergekühlt werden können, weil da einfach nichts ist, verflixt und zugenäht. Das ist ein Problem, das haben wir, glaube ich, seit den 60ern, aber ja, deutsche Autoindustrie. Mögen die Chinesen möglichst bald was finden und drüber herrollen. Egal. Also das E-Auto ist im Sommer definitiv ein verlässlicher Partner. Werte, die angezeigt werden, sei es jetzt die Akkuprozentzahlen oder was auch immer, die Gesamtreichweite in Kilometern oder. Wenn du den Wagen nicht allzu sehr stresst, also sprich den Akku nicht allzu sehr unter Stress setzt, viele Beschleunigungen, dauerhaftes Vollgas über der Strecke, kannst du 1:1 das, was im Display steht, wirklich, wirklich für bare Münze nehmen. Den Herbst lasse ich jetzt bewusst aus. Wenn es warm ist, habt ihr nämlich ein Sommerauto. Wenn es langsam in Richtung Null wandert, vor allen Dingen in den Nächten, vielleicht auch schon leicht ins Minus, dann habt ihr ein Winterauto. Das mischt sich natürlich tagsüber dann wieder. Wenn ihr morgens, weiß ich nicht, bei -3, -5 Grad in die Arbeit fahrt, werdet ihr kotzen. Wenn ihr nachmittags bei 18, 19 Grad wieder zurückfahrt, werdet ihr feststellen, komisch, jetzt sind die ganzen Prozente, die ich heute Morgen eigentlich schon durchgeheizt habe beim Auto oder beim Autofahren verfahren habe, sind plötzlich alle wieder da. Ja, was soll ich sagen? Hört sich blöd an, aber letzten Endes kümmert sich der Akku schon um sich selbst. Fassen wir es zusammen. Nervendes, tolles und natürlich von mir ein Fazit. Ich habe es doch schon oft genug geschrieben und ich werde nicht müde, es erneut zu betonen, da VW und ihre Töchter aktuell ganz groß die Werbetrommel zum Weiterlaufen des Verbrenners rühren. Ihr könnt trotzdem keine Software. Carriot hätte ich an eurer Stelle schon längst in eine Gletscherspalte geschmissen, dass erst in 300 bis 400 Jahren dieser unfähige Yeti-Moloch, wenn jemals, wieder aus dem ewigen Eis geborgen wird. Und VW sollte seine, je nach CEO, nicht vorhandene Strategie hierzu auch einfach im Klo runterspülen und den CEO gleich hinterher und echte Profis ranlassen. Erster Fehler, mit Tesla vergleichen. Seht euch doch mal YouTube durch und lasst die ganzen Jünger weg, die ein Auto nicht von einem dunklen Schokolade-Rundkeks unterscheiden können. Lest die Tesla-Files, Link dazu in den Shownotes. Schaut auf die aktuellen Fehlfunktionen bei den sich versenkenden Türgriffen und damit direkt assoziierten Todesfällen. Die Leute verbrennen im Auto, weil sie nicht rauskommen aus ihrem scheiß Tesla. Und die Aussagen und Nebelkerzen von Tesla hierzu oder die Pannen bei Kälte, dass Teslas nicht laden oder sich nicht laden lassen und keine Türen öffnen. Da war der erste VW zuverlässiger als das, was man bei und über Tesla im Netz findet. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, A.T. Zimmermann, glaube ich, solltet ihr mal googeln auf YouTube. Und dann schaut euch mal an, was der aus den Teslas mittlerweile schon rausholt. Natürlich, da sind Kisten dabei, die laufen 90.000 Kilometer zuverlässig. Aus meiner Sicht reiner Zufall. Ja gut, ich habe euch jetzt ein paar verlässliche Quellen gegeben und nicht dieses ganze Bullshit-Bingo. Macht was draus oder fahrt weiter Tesla, ist mir persönlich egal. Also, warum sollte ich mir, Strich drunter, an Tesla mit seinem hochkant gestellten Apple-Tablet-Klon ein Beispiel nehmen? Musk sind Minispiele lange Zeit wichtiger gewesen, als sinnvolle Funktionen zu implementieren. Lasst euch doch mal von einem langjährigen Tesla-Fahrer das Blinken auf der Autobahn von Spur zu Spur erklären und was das für ein Pin in the Ass sein kann. Seid also froh, dass ich kein VW-Aktionär bin. Ich würde diese Fragen und noch viel mehr jedes Jahr aufs Neue auf die Agenda setzen lassen. Wenn ihr es nicht könnt, lasst es einfach. Oder was soll beim ID3 und 4 dieses jämmerliche Schaltknüppelchen, das ihr auch noch aus der Not heraus beim BMW i3 abgeschaut habt, rechts hinter dem Lenkrad? Wahnsinn, und das nennt sich Volkswagen. Kein Wunder, dass die alle nicht fahren wollen. Auch nervt, dass kein Versprechen gehalten wird. Wo bleibt denn das nächste Update? Ich rede jetzt von der Software. Trotz vom Kraftfahrtbundesamt angeordneter Rückspielung eines Vorgänger-Updates habe ich nach wie vor ME3.2. Und ja, ich habe gefragt, ob ich dieses Update wirklich aufspielen lassen muss. Dann wurde mir gesagt, ich glaube, 3/4 oder 1,5 Jahre muss das über die Bühne sein und danach würden sie mir das Auto stilllegen. Ich weiß bis heute noch nicht, wieso ich dieses Update, also diese Rückabwicklung, machen musste. Mir konnte keiner irgendwas sagen, nicht mal meine Werkstatt. Wo ist denn jetzt die versprochene Version 3.3? Wo ist denn die 3.4? Und die dank Strategie mit dem Würfelbecher und der Blinden, Taubstummen und Dummen aus der Sonderstufe, nein, das ist eine Beleidigung für Schüler, und Blinden ausgelotet wird. Wo ist denn diese letzte Version 3.5, die ich kriegen soll, bevor das neue Modell mit 4.0 und 5.0 nach draußen kommt? Da keiner auch nur im Ansatz von VW im Konzernverbund noch irgendwelche Ideen hat, was man in die Autos darüber hinaus bringen könnte. Und schon mal gar nichts, was über gängige Konkurrenten hinaus und einfach blind versucht wird zu übernehmen. Ihr klaut doch nur noch. Ihr hinkt so weit hinterher mit euren scheiß deutschen Karren. Also für einen Beta-Test, um mal den Puls wieder runterzukriegen, habe ich eindeutig zu viel Geld in einen Konzern geschmissen, auf dessen Zukunft ich aktuell nicht allzu viel geben werde. Machen wir das Fazit nach 360 Tagen. Der Enyaq ist für einen ersten Wurf von einem Skoda ein echt stimmiges Auto. Nein, ein stimmiges E-Auto. Das Cockpit ist ansprechend, die Displays sinnvoll, wenn man davon absieht, dass man deutlich untersieht, was Skoda grün programmiert ist und welche Scheiße in grau programmiert ist und von Carrier zugeliefert wurde. Also wie gesagt, die Displays sind sinnvoll und in Teilen konfigurierbar, aber eindeutig zu wenig. Wie gesagt, alles, was grün ist, hat Skoda selbst gemacht, alles, was eher grau ist und so aussieht, als würde es nicht in den Skoda passen, hat Carrier reingerotzt. In Summe reizt der Wagen die mitgelieferte Software nicht im Ansatz aus. Und uns Käufer nun hängen zu lassen, da die aktuell ausgerollten Facelift-Kisten nur noch als einzige nur noch die neuen Softwareversionen bekommen, das ist für mich an sich ein Rücktrittsgrund vom Kaufvertrag. Oder endlich mal nach 22 Jahren reiner Skoda-Modellfahrerei endlich der Blick außerhalb des VW-Konzerns. Ich will nicht meinen Hyundai-Test verschweigen, Link dazu in den Shownotes. Hätte der Wagen nur annähernd das Innenraumwunder, das Skoda immer zaubert, ich hätte heute keinen Enyaq, sondern ein E-Auto, das auch Software kann. Aber ich muss es zugeben, ich bin mit dem Enyaq zufrieden. Er überrascht mit den typisch sinnvollen Spielereien von Skoda. Und versteht mich nicht falsch, ein Regenschirm in der Tür ist geil, ein Eiskratzer im Kofferraumdeckel ist auch geil, aber schon langsam müsst ihr euch ein bisschen mehr einfallen lassen als 5 Cent Goodies. Zur Software sage ich nichts mehr, mein Blutdruck und der Stirn, mit der ich immer gegen den Tisch schlagen muss, zuliebe. Oder vielleicht erträgt man es gerade so noch, ich weiß es nicht, egal. Im Sommer kann ich echt nichts sagen, im Winter macht sich einfach die fehlende Akkuvorwärmung, die eben nicht durch ein Warmwasserbad, so wie es jetzt beim Facelift kommen wird, erledigt wird oder ist. Für mich und genau deshalb wehren sich deutsche Autohersteller so gegen den nicht mehr aufzuhaltenden Weg zum E im Auto. Ist der Weg weg vom Verbrenner und hin zum E-Auto unausweichlich. Klar ist Wasserstoff geil, analog zu Öl. Muss ich erst mit viel Aufwand fördern, dann veredeln, dann sinnlos verbrennen, wobei Wasserstoff wenigstens das meiste in diesem Prozess als Abwärme darstellt und ein bisschen Wasser hinten rausrieseln lässt. Aber die Herstellung ist halt nun mal nicht ganz ohne. Und bisher haben, siehe zum Beispiel den IONIQ 7, neue E-Autos immer Neuerungen mitgebracht. Zum Beispiel die erste E-Limousine, die definitiv nicht der Passat von VW war, auch wenn sie jetzt so tun, als wären sie der erste gewesen. Nein, waren sie nicht. Und wellenförmige Kaltluftausscheidungen ist zwar ein netter Gag für die Presse, aber in der Praxis Es bläst mir auf den Bauch, es bläst mir auf die Brust. Es bläst mir auf den Bauch, es bläst mir auf die Brust. Ich schalte es aus, weil jetzt friere ich. Oh, jetzt ist es zu warm, ich schalte wieder ein. Es fährt mir auf den Bauch, es hat Nerven wirken. Es ist für mich nur eine Frage der nahen Zeit, bis das erste 20 oder sogar 15.000 Euro Auto kommt. Aber ich garantiere euch eins, es wird auf gar keinen Fall von einem deutschen Hersteller kommen und wahrscheinlich noch nicht mal von einem europäischen. Höchstwahrscheinlich werden sie es von einem selbstgebauten Riesenfrachter, der über die Meere kam, abladen mit einem chinesischen Logo im Handbuch. Selbst schuld, dass wir es den Chinesen so einfach machen müssen. Aber auch hier ist YouTube voll davon, die bauen mittlerweile, wenn sie auch geringe Komplikationen, zum Beispiel bei der Vernietung, also mit diesen Plastiknieten, von gewissen Teilen im Unterbodenbereich, vielleicht nicht unbedingt 70 von diesen Plastiknieten, sondern halt auch nur 5 gebraucht hätten. Sie bauen noch geringe Komplikationen für die Werkstatt mit ein, aber sie bauen definitiv keine schlechteren Fahrzeuge mehr als VW, BMW oder Daimler. Noch Fragen? Das war's mit der 300. Folge. Macht's gut, bis zur 301. Servus!
Sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf ichbinnohnichthierumbeliebtzusein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und oder Screenshots in einer Nachlese. Auch wenn ich ja nicht hier bin, um beliebt zu sein, freue ich mich, wenn ihr mir auf eurer Podcast-Plattform, so es denn die Funktion gibt, eine Bewertung hinterlasst. Das hilft in erster Linie gar nicht mal so sehr mir, sondern all den anderen da draußen, die nach ähnlichen Themen und Meinungen suchen, die ihr schon entdeckt habt. Und ich bin doch nicht hier, um beliebt zu sein, wenn ich nun lauter 5-Sterne-Bewertungen erwarten würde. Nein, raus damit, offen und ehrlich. Wenn einer damit umgehen kann, dann ich. Und du kannst somit bei künftigen Themen mitsprechen. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, schau mal in die Shownotes. Da findest du für jede Plattform einen Link, um mich ab sofort im kostenfreien Abo zu hören. Ich komme dann immer dienstags um die Mittagszeit in dein Ohr. Und wenn die Schmerzgrenze mal erreicht ist, was ich natürlich nicht glaube, bekommst du mich mit einem Klick direkt und kostenfrei wieder los. Und zum guten Schluss, wenn du jetzt noch ein Thema für mich hast oder anderer Meinung bist, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Alle Wege findest du auf meiner Webseite ichbinnohnichthierumbeliebtzusein.com. Ich freue mich, von dir zu hören und vielleicht bist du mein nächster Podcast-Gast oder ein Themengeber für den Blog und somit auch für den Podcast. Und wir diskutieren natürlich sehr gerne gemeinsam ein sehr, sehr streitbares Thema. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss!